Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZipFM mit der Ausgabe vom Freitag, dem 16. September 2011. Zusammengestellt und moderiert heute von Radio Unerhört in Marburg. Wir berichten für euch heute über eine Parlamentsdebatte über die Rohstoffstrategie der Europäischen Union, einen möglichen Überwachungsskandal bei der ASH Nordbank, das Thema Nachhaltigkeit beim Nestlé-Konzern und über ein neu erschienenes Buch, das zurückschaut auf die pogromartigen Krawalle in Hoyerswerda und Rostock vor 20 Jahren. Der grüne EU-Abgeordnete Reinhard Bütikofer legte in dieser Woche einen Bericht zur zukünftigen europäischen Rohstoffstrategie vor, den das EU-Parlament am vergangenen Dienstag mit großer Mehrheit annahm. Falk Schlegel von Radio Loro ist derzeit in Straßburg vor Ort und sprach mit Reinhard Bütikofer über das Strategiepapier und erfragte auch die Position der europäischen Linken dazu.
Das EU-Parlament hat am Dienstag einen Initiativbericht für eine europäische Rohstoffstrategie angenommen. In einem Bericht hält das Parlament die Punkte fest, die es hinsichtlich eines spezifischen Themas für wichtig erachtet. In dem mit großer Mehrheit verabschiedeten Papier geht es also um die weltweit vorhandenen Ressourcen und deshalb um die Zukunftsfähigkeit der europäischen Industrie. Der Berichterstatter ist der grüne EU-Abgeordnete Reinhard Bütikofer, der gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender und industriepolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. Was sind aber die Inhalte seines Berichts?
Die wichtigsten Inhalte sind: erstens kommt es ganz stark darauf an, dass wir durch eine ehrgeizige und umsichtige Innovationsstrategie unseren Rohstoffverbrauch vernünftiger gestalten, wie wir effizienter mit diesen Dingen umgehen, wie wir Einsparstrategien benutzen, dort wo es möglich ist, bestimmte Stoffe zu ersetzen, wie wir Recycling nutzen. Also ist Recycling und Wiederverwertung ein ganz wichtiges Thema im Bereich dieser Rohstoffpolitik. Das stelle ich ganz zentral. Das Zweite ist, dass wir in den Außenbeziehungen, also wenn es darum geht, wie kann Europa auch im internationalen Handel Zugang finden zu Rohstoffen, über die es selber nicht verfügt, dass wir da eine klare Kooperationsstrategie verfolgen wollen. Und schließlich geht es auch um die Frage, wie nutzen wir Rohstoffe, die es in Europa gibt, da liegt mir zum Beispiel viel dran, dass man da nicht in einen falschen Gegensatz gerät zwischen Industriepolitik und Naturschutz.
Einen falschen Gegensatz zwischen Industriepolitik und Naturschutz möchte auch der für die Linken im EU-Parlament sitzende Abgeordnete Helmut Scholz nicht herbeireden. Allerdings wollte er dem vorliegenden Bericht für eine europäische Rohstoffstrategie gestern nicht zustimmen. Ein großer Teil seiner Fraktion sieht die Gefahr einer neokolonialen Rohstoffdiplomatie der EU, die erneut eine konfrontative Aufspaltung der Welt betreibt.
Und zwar beschreibt der Bericht sehr deutlich, dass über den Auswärtigen Dienst der Europäischen Union die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union maßgeblich als Trägersäule für diesen Marktzugang gesehen wird und dann entsprechende Mechanismen geschaffen werden. Das, glaube ich, ist wirklich Fortsetzung alten Denkens.
Einen solchen Vorwurf will Herr Bütikofer nicht gelten lassen. Seine Absicht sei eine ganz andere.
Es bringt nichts und ist auch schwer zu rechtfertigen, jetzt in eine neokoloniale Haltung zu verfallen oder zu sagen, wenn China sich da in Afrika Zugang sichert zu Rohstoffen, müssen wir das genauso tun. Ich glaube, wir müssen durchaus erstmal von der Basis des Respekts vor der Rohstoffsouveränität von rohstoffreichen Ländern, gerade auch Entwicklungsländern, ausgehen und dann Wege finden, wie wir mit ihnen kooperieren. Und das heißt nicht einfach nur sagen, besorgt uns eure Rohstoffe, sondern auch ihnen helfen, ökonomisch auf die Füße zu kommen, also zum gegenseitigen Vorteil. Und da sind ganz viele Vorschläge drin, wie man so etwas voranbringen kann. Mir ging es genau um die drei zentralen Punkte, die ich von Anfang an sagte. Eine ökologisch aufgeklärte Innovationsstrategie als industriepolitischen Kern im außenpolitischen Bereich, einen Schwerpunkt auf Kooperation mit den anderen Ländern, statt sich da in ein konfrontatives Gegeneinander zu verhaken. Und dann, dass man nicht nur Ziele aufschreibt, die wunderbar klingen, sondern dass man auch konkrete Vorschläge macht, wie so etwas organisiert werden soll, damit es wirklich funktionieren kann.
Die vielen konkreten Vorschläge haben es auch dem zuständigen EU-Industriekommissar Tajani und den am Bericht beteiligten Fachausschüssen angetan. Was mit den Empfehlungen des Parlaments für eine Rohstoffstrategie bis zum Jahr 2050 nun passieren wird, steht indes noch in den Sternen.
Also ich glaube, mein Bericht geht weiter als das, was die Kommission vorgelegt hat. Deswegen bin ich froh, wenn die Kommission sagt, finden wir gut. Dann wäre das schon wieder ein nächster Schritt, aber es gibt eine Gruppe von Akteuren, die bis jetzt noch gar nichts gesagt haben und auf die es sehr stark ankommt, und das sind die Mitgliedsländer. Weil wir auf europäischer Ebene schwer was hinkriegen, wenn alle Mitgliedsländer sagen, das geht Europa gar nichts an, das machen wir für uns. Deutschland hat so eine Haltung eingenommen, angesichts des Vorschlags der EU-Kommission, dass man eine Innovationspartnerschaft machen soll für Rohstoffeffizienz. Deutschland sagt, nö, wollen wir nicht, nicht mit uns, wir machen selber. Ich glaube, das wäre schädlich, und deswegen hoffe ich, dass das jetzt Gegenstand wird auch von Gesprächen zwischen der Kommission und den Mitgliedsländern. Da braucht es auch europäische Gesetzgebung.
Im Norden der Bundesrepublik hat die hamburgische und schleswig-holsteinische, kurz HSH, Nordbank ebenso negativ Schlagzeilen mit verantwortungslosen Fehlspekulationen gemacht, wie zahlreiche andere Banken auch. Nun gibt es aber neue Schlagzeilen. Journalisten, die kritisch über die HSH Nordbank berichten, sollen von der Sicherheitsfirma Prevent überwacht worden sein. Die unappetitlichen Einzelheiten des Bespitzelungsskandals beschrieb der Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbandes Hendrik Zörner unseren Kollegen von Lora München.
Es gibt Informationen, dass ein Sicherheitsunternehmen im Auftrag der HSH Nordbank in Schleswig-Holstein und Hamburg ansässig Redaktionen überwacht haben soll, um auf die Art und Weise in Erfahrung zu bringen, wer aus den Reihen der Bank den Journalisten Informationen übermittelt hat.
Nun ist die HSH Nordbank ja nicht zuletzt ein Problem für die schleswig-holsteinische Landesregierung, und dort gibt es, was Überwachung und Abhören betrifft, ja seit den Zeiten eines Herrn Barschel eine unselige Tradition. Gibt es Hinweise darauf, dass die politische Leitung in Schleswig-Holstein, sprich der Ministerpräsident oder die CDU-Fraktion in Schleswig-Holstein oder eines der Ministerien, darauf direkt Einfluss genommen hat?
Nein, also diese Hinweise gibt es bisher nicht. Es ist leider auch so, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Informationslage noch ausgesprochen dürftig ist. Wir haben, als die ersten Informationen über die Überwachung von Redaktionen durch die Firma Prevent bekannt wurden, aufgefordert, dass es jetzt eine lückenlose Aufklärung geben muss, weil die Überwachung von Journalisten ist nun mal kein Kavaliersdelikt. Das ist nicht irgendetwas, das man mal machen kann, sondern das kann schon im schlimmsten Fall ein Angriff auf die Pressefreiheit in Deutschland sein. Aber es gibt nach wie vor leider noch keine wirklich belastbaren Informationen.
Nun erinnern sich sicherlich viele in diesem Zusammenhang auch an die einstigen Überwachungsmaßnahmen der Telekom. Da ging es ja auch um Informanten, die im eigenen Betrieb Informationen weitergegeben hatten, die die Unternehmensspitze belasteten. Fühlen Sie sich auch daran erinnert?
Ja, daran fühlen wir uns sehr erinnert. Wir fühlen uns auch erinnert an sehr, sehr viele Fälle, in denen dann auch mit Unterstützung von Polizei und Staatsanwaltschaften Journalisten und Redaktionen durchsucht worden sind, in denen ihr Material beschlagnahmt wurde, immer nur mit dem Ziel, in Erfahrung zu bringen, wer denn wohl gegenüber Journalisten geredet haben könnte. Es hat nicht in einem einzigen Fall eine Verurteilung von Journalisten gegeben, sondern diese Fälle sind allesamt vor Gericht gescheitert. Die Informanten sind auch meistens gar nicht aufgedeckt worden, zum Glück. Dafür arbeiten Journalisten auch zu sorgfältig und zu umsichtig, als dass sie mal eben ihre Informanten preisgeben. Aber es gibt halt leider immer noch die Versuche, in dem Fall jetzt wahrscheinlich von der HSH Nordbank beauftragt, in Erfahrung zu bringen, wer denn da wohl gequatscht haben könnte.
Nun, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Missstände im eigenen Unternehmen aufdecken und öffentlich machen, werden ja auch Whistleblower genannt. Halten Sie den Schutz von Whistleblowern in Deutschland für ausreichend?
Nein, der ist nicht ausreichend. Das muss man ganz klar sagen. Es hat ja jetzt auch noch kürzlich ein Urteil gegeben, demzufolge Whistleblower keine Nachteile erleiden dürfen. Nur ist es in der Praxis natürlich noch anders. Es sieht ganz klar so aus, wenn ein Unternehmen erfährt, wer da gegenüber Medien oder zum Beispiel auch in Blogs sich negativ über das Unternehmen geäußert hat, dann ist es meistens mit dem Arbeitsplatz in der Firma vorbei. Dann bleibt in der Regel nur noch der Rausschmiss oder aber, wie man das so schön sagt, die Trennung in gegenseitigem Einvernehmen.
Gibt es denn im Zusammenhang mit der HSH Nordbank und dem Ausspähen von Journalisten Kündigungen? Hat es also sozusagen erfolgreich stattgefunden, in Anführungsstrichen?
Ja, das ist nicht so ganz klar. Also es gibt ja den Fall eines ehemaligen Vorstandsmitglieds der HSH Nordbank, das dann ja letztendlich auch erfolgreich dagegen geklagt hat, dem ja mit sehr zweifelhaften Methoden nachgesagt worden ist, er sei pädophil. Das sind natürlich Methoden, da muss man dann schon hellhörig werden. Eine wirkliche Kündigung hat es da bisher nicht gegeben, aber eben schon den Versuch, von wem auch immer jetzt gesteuert, in Erfahrung zu bringen, wer unter Umständen eine undichte Quelle sein könnte.
Wenn man mitbekommt, dass ein Unternehmen sich die Mühe macht, Journalisten auszuspähen, um die Informanten zu bekommen, die über das eigene Unternehmen informiert haben. Wenn ein Unternehmen sich diese Mühe macht, hat es in der Regel eine Menge zu verbergen. Um welche Informationen im Zusammenhang mit der HSH Nordbank ging es denn da eigentlich? Was war denn das, was die HSH Nordbank so panisch zu schützen suchte?
Also wahrscheinlich die gesamten Geschäftspraktiken dieses Unternehmens. Es hat über viele Monate hinweg in sehr vielen Medien in Deutschland eine umfangreiche Berichterstattung über die massive Schieflage gegeben, in der sich die HSH Nordbank befand. Das hat ja dann letztendlich auch dazu geführt, dass der Vorstandsvorsitzende Nonnenmacher zu guter Letzt seinen Hut nehmen musste. Die Bank ist ein Sanierungsfall, wie andere Banken auch. Und sie hat aber immer wieder versucht, Informationen darüber zurückzuhalten. Sie hat wirklich keine offensive Informationspolitik gemacht, obwohl man ja eigentlich sagen sollte, die Öffentlichkeit und damit ja auch die Steuerzahler haben ein Anrecht auf Informationen, wenn ihre Gelder dafür verwandt werden müssen, um eine Bank letztendlich vor dem Untergang zu bewahren. Da ist aber gemauert worden, da hat man versucht, Dinge unter den Teppich zu kehren, die eigentlich an die Öffentlichkeit gehören.
Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Rolle der schleswig-holsteinischen Landesregierung?
Naja, die hat sich nicht sehr viel anders verhalten als auch die Regierung von Hamburg. Die beiden Landesregierungen sind ja nicht sehr offensiv in Erscheinung getreten. Da musste man schon ein wenig den Eindruck haben, dass die öffentlichen Aufseher der Bank selbst nicht so ganz genau wussten, was da nun eigentlich passiert ist.
Wie sind jetzt die nächsten Schritte?
Also die nächsten Schritte sind jetzt, dass es unbedingt Aufklärung geben muss, dass weitere Informationen notwendig sind darüber, in welchem Umfang die Bespitzelungen stattgefunden haben, wer genau betroffen war. Das steht nämlich im Augenblick auch noch nicht fest. Und dass sich vor allem staatliche Stellen, in dem Fall Ermittlungsbehörden, also Staatsanwaltschaften, einschalten und ganz klar durch ihre Tätigkeit machen, dass es nicht mal eben so abgeht, wenn der Verdacht im Raum steht, dass Journalisten bespitzelt worden sein könnten.
Mit einer 500 Millionen Schweizer Franken will der Nestlé-Konzern die nachhaltige Kaffeeproduktion fördern. Bis 2020 will der Nahrungsmittelkonzern diesen sogenannten Nescafé-Plan ausführen. Die Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern recherchierte vor Ort im Kaffeeproduktionsland Mexiko. Sie kam zum Schluss, das Ganze sei vor allem eine PR-Aktion. Am Schluss profitiere der Konzern selbst am meisten vom sogenannten Nachhaltigkeitsplan. Michael Spahr von Radio Rabe wollte wissen, was diese Recherchen gezeigt haben.
780.000 Tonnen grüne Kaffeebohnen kauft Nestlé jährlich. Das sind 10% der weltweiten Kaffeeproduktion. Der Nahrungsmittelkonzern von Vevey hat eine riesige Macht im globalen Kaffeehandel. Wenn der Konzern nun die nachhaltige Kaffeeproduktion fördern will, tönt das sehr schön. Bauern produzieren umweltfreundlich, Regenwälder werden geschützt und Lieferanten erhalten faire Preise. Die Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern hat in Mexiko recherchiert. Mexiko ist eines von Nestlés Schwerpunktländern. Die Interessenvertreter der mexikanischen Kaffeebauern stehen dem Nescafé-Plan sehr kritisch gegenüber, erklärt Florina Doppler.
Eine Kritik ist, dass Nestlé eigentlich über verschiedene Arten von Lobbying die mexikanische Politik im Kaffeesektor beeinflusst, zu eigenen Gunsten, sich auch infiltriert in wichtige Organe des Kaffeesektors, wo Entscheidungen gefällt werden über Subventionen. Es gibt verschiedene ehemalige Mitarbeiter von Nestlé, die in solchen wichtigen Organen heute eine entscheidende Funktion haben. Da bestehen natürlich Ängste seitens der Bauern und Bauernorganisationen, dass Nestlé diese Macht nutzt, um die Subventionen so zu lenken, dass sie eben den eigenen Zweck dienen.
In Mexiko werden zum großen Teil hochwertige Arabica-Bohnen angepflanzt. Nun hat der mexikanische Staat angefangen, eine andere Sorte von Kaffee zu subventionieren. Es entsteht tatsächlich der Eindruck, dass Nestlé die Subventionspolitik zu ihren Gunsten beeinflussen konnte. Florina Doppler von der Erklärung von Bern führt aus.
Konkret heißt dann das, dass Subventionen vermehrt Richtung Förderung von minderwertigem Robusta-Kaffee fließen, den Nestlé für seine Nescafé-Fabrik in Mexiko braucht. Das ist Teil des Nescafé-Plans, soll die größte Nescafé-Fabrik der Welt werden. Und die Subventionen werden abgelenkt in Richtung dieses minderwertigen Kaffees und fehlen dann zum Beispiel den Fairtrade-Bauern oder den Bio-Bauern.
Die Weltmarktpreise von Kaffee sind am Steigen. Lebensmittel sind als Spekulationsobjekt begehrt. Für die Kaffeebauern in Mexiko ist das sehr vorteilhaft. So zahlt Nestlé heute gute Preise für Bohnen. Preise, die zuweilen über den garantierten Mindestpreisen des Fairtrades liegen. Laut Florina Doppler von der Erklärung von Bern unterwandert Nestlé so die Fairtrade-Kooperativen.
In diesem Fall ist es natürlich begrüßenswert, wenn Nestlé gute Preise bezahlt. Das ist eine sehr heikle Sache für die Fairtrade-Organisationen, wenn die Marktpreise relativ hoch sind, weil sie sind natürlich auf langfristige Handelsbeziehungen angewiesen und sie haben immer, auch wenn die Marktpreise höher sind, damit zu kämpfen, dass Bauern ihren Kaffee anderweitig verkaufen und nicht an die Kooperative. Wenn die Preise dann wieder sinken, dann möchten alle wieder in einer Kooperative organisiert sein, die den Fairtrade-Mindestpreis garantiert. Und das ist einer der wichtigen Vorteile der Fairtrade-Organisationen, dass sie eben diesen Mindestpreis garantieren. Nestlé macht das nicht. Sie bezahlen dann einen besseren Preis, wenn es zu ihren Gunsten ist, wenn sie so an den Kaffee kommen, den sie für ihre Produktion benötigen.
Trotz einem nachhaltigen Nescafé-Plan für dieses Jahrzehnt ist Skepsis angebracht. Es stellt sich die Frage, ob Nestlé es mit seiner Nachhaltigkeit auch ernst nimmt, sollte der Kaffeepreis wieder ins Tal fahren. Längerfristige Sicherheit für die Bauern liefern vorläufig wohl auch heute noch die Fairtrade-Kooperativen.
Brennende Häuser statt blühender Landschaften. Die Brandanschläge in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen haben sich vor rund 20 Jahren als Horrorszenarien eines neuen Rassismus nach der Wende in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Umso bemerkenswerter ist es, dass in den zahllosen Wenderomanen weder die Opfer eine klare Stimme erhalten, noch die Neonazis und Skinheads eine Rolle spielen. 20 Jahre danach füllt der Sammelband Kaltland diese Leerstelle mit Erzählungen, autobiografischen Geschichten und Originaltönen prominenter ost- und westdeutscher Autorinnen und Autoren. Herausgegeben wurde Kaltland von Manja Präkels und Markus Liske. Sie waren zu Gast im Studio von Pi Radio in Berlin.
Das ist eigentlich ein Thema, was uns schon sehr lange begleitet. Als Manja und ich uns kennengelernt haben, haben wir uns sehr viel über unsere jeweilige Ost-West-Jugend unterhalten. Und Manja kommt nun aus einer kleinen Stadt in Brandenburg und erzählte dann das, was ich sozusagen nur als Tourist kannte, dass da draußen nämlich in den frühen 90er Jahren Krieg herrschte. Das erzählte sie mir sehr bildlich und was sie da erlebt hat. Und wir haben dann sofort ein Bühnenprogramm mit dem singenden Tresen gemacht. Das hieß der etwas andere Heimatabend, wo wir diese ganzen unterschiedlichen Erfahrungen aus Ost- und Westperspektive bearbeitet haben. Und ja, und das Thema hat uns dann über die Jahre immer weiter begleitet. Und wir haben beide zu dem Thema geschrieben. Und als wir dann merkten, jetzt jährt sich langsam Hoyerswerda zum 20. Mal, dann haben wir uns gedacht, wir müssen irgendwas machen, denn uns fiel auf, in der deutschen Wende- und Nachwendeliteratur gibt es nahezu nichts darüber. Also in keinem dieser berühmten Romane von Thomas Brussig bis wer weiß wo taucht jemals auch nur ein einziger Skinhead auf, da brennt kein Asylbewerberheim und so, das gibt es alles nicht, das existiert nicht in der deutschen Literatur. Ja, und dann haben wir Carsten gefragt, den wir von zwei anderen Buchprojekten kannten, und der hatte sofort Lust mitzumachen, und dann fingen wir an, sehr wild Kollegen anzuschreiben, berühmte, weniger berühmte Kollegen, von denen wir uns erhofften, dass sie eventuell entweder was zu dem Thema in der Schublade haben oder Lust haben, mal was dazu zu machen, ja.
Ist ja jetzt ein sehr buntes Sammelsurium. Vielleicht könnt ihr nochmal, ich habe ja schon ein paar erwähnt, aber wenn man das Buch halt sich zur Hand nimmt, du hast es ja hier, Manja, also was erwartet einen, wenn man das so in die Hand nimmt? Also wenn man das so liest, so Roger Wilson, George Cameron, erwartet man einerseits sehr viel, andererseits kann man auch denken, mein Gott, wie kommen die alle so zusammen?
Ja, das Spannende ist, was uns beiden schon vor 10 Jahren auffiel und dann noch mit Carsten, als wir dazu redeten, jeder hat einfach verknüpft andere Erlebnisse damit, hat auch andere Perspektiven jeweils, wann hat mich das Ganze erwischt, in welcher Phase meiner persönlichen Biografie, also Sachen sind ja wichtig. Und bei Cameron, das lag nun auf der Hand, wir wussten, dass damals die Goldenen Zitronen in Hoyerswerda überfallen worden waren, und zwar, ich glaube sogar ein Jahr vor dem schrecklichen Pogrom, also so Leute anzusprechen, ihnen hat man ganz direkt ansprechen können, andere haben wir einfach gefragt, und ja, was soll ich sagen, die fast niemand hat, oder umgekehrt, jeder, der da mit beitragen hat, hatte ganz, ganz brutale Erlebnisse beizusteuern. Das ist kein schönes Lesebuch, das kann man sich auch vorstellen bei dem Thema. Und Kaltland finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass das Buch so heißt. Es ging ja einfach allgemein um eine Verrohung des Miteinanders. Und auch die große Frage Ost-West, wie haben Leute im Osten, wie haben Leute im Westen das erlebt? Und unsere Idee war eben so ein bisschen auch ein Brückenschlag, einfach sich hinzusetzen und sich einander Geschichten zu erzählen. Das war das Ziel. Und insofern ist es jetzt auch ein Lesebuch der grauenhaften Nachwendezeit, wenn man so will, auch wenn das kein großer Werbesatz jetzt ist zu dem Thema.
Vielleicht kann ich zwei Geschichten noch kurz ergänzen. Und zwar, das eine war Roger Willemsen, den wir eigentlich so im Blindflug angeschrieben haben, weil wir dachten, naja, das ist auf jeden Fall ein Mensch, der ist politisch aufrecht einzuschätzen, und wir fragen einfach mal. Und da kam die Antwort sozusagen postwendend. Das heißt, 2 Tage später hatten wir einen Text von ihm, zu dem er nur schrieb, er hätte jetzt leider wenig Zeit, er könnte ihn nicht selber noch bearbeiten, aber er hätte sich hingesetzt und das wär's und wir könnten's haben. Ja, so, also das war so, als hätte er quasi nur drauf gewartet, dass man ihn fragt. Ja. Und die zweite Geschichte fand ich auch ganz spannend. Das war Angelika Nguyen. Ja, Angelika Nguyen hat, wie man am Nachnamen hört, vietnamesische Wurzeln. Und also ihr Vater war Vietnamese. Und die hat viel gearbeitet, hat auch einen Film dazu gemacht zu der Abschiebung der vietnamesischen Vertragsarbeiter. Und einen ganz wunderbaren Film. Und die haben wir gefragt und die hat aufgrund dessen, obwohl sie selber Journalistin ist, hat sie festgestellt, sie hat noch nie dazu geschrieben und hat sich dann in die ganzen Aufzeichnungen und Hinterlassenschaften ihrer inzwischen beide verstorbenen Eltern gestürzt, zum ersten Mal seit deren Tod, hat da drin geforscht und gesucht und ist ein ganz wunderbarer Text über Rassismus in der DDR noch rausgekommen, also was sie als junges Mädchen erlebt hat. Und was ihre Eltern erleben mussten. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass Angelika Nguyen zum allerersten Mal in ihrem Leben aufgrund dieser Beschäftigung damit jetzt nach Vietnam fliegt.
Am Tag nach der Buchpremiere. Und sie wird auch auf der Premiere lesen, ihren Text. Also unbedingt. Also das war mit das Schönste, was wir jetzt im Zusammenhang mit dem Buch erlebt haben, dass jemand wirklich, wir hatten sie eigentlich gefragt wegen des Rahmenprogramms, ob sie uns ihren Film zur Verfügung stellen kann. Und dann kamen wir ins Gespräch, haben geplaudert am Telefon und am selben Abend hat sie eben diese alten Koffer rausgekramt und dann diesen großartigen Text verfasst.
Von dir, Manja, ist, glaube ich, auch ein Text im Buch, wie ich mit mir hast du ja auch mal einen Preis gewonnen, glaube ich, wie ich mit Hitler Schnapskirschen aß oder
genau.
So. Ja.
Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, ja, ich arbeite seit vielen Jahren an einem Roman, das wird wahrscheinlich auch noch viele Jahre dauern. Das ist ja das Schöne an der Schriftstellerei, da hat man ja Zeit. Aber das ist die Schlüsselgeschichte, ein autobiografischer Text, der auch ein bisschen zeigt, wo für mich selber der Ursprung der Auseinandersetzung mit dem Thema liegt. Es ist im Prinzip kurz gefasst die Geschichte eines Nachbarjungen, mit dem ich aufwachse, wir sind Freunde. Und dann die große Preisfrage, wie kann es sein, wir leben in derselben Straße, in ähnlichen Verhältnissen, wachsen wir auf. Wir haben eigentlich, wir erleben nicht viel andere Dinge. Und doch wird er einer der Nazis vor Ort dann, einer der Führenden, eben Hitler in dieser Kleinstadt. Und ich gehöre später zu den Gejagten. Das ist eben die große Frage, die mich seitdem umtreibt, die wahrscheinlich viele Leute umtreibt. Wie kann das sein? Was ist da mit uns passiert?
Ja, unsere Sendezeit rennt weg, aber trotz alledem, Kaltland heißt das Ganze, ist im Rotbuch Verlag erschienen, kostet
14,95.
Wer da Lust drauf gekriegt hat, habt ihr jetzt schon Reaktionen auf das ganze Ding gekriegt? Also wie sahen die denn aus? Also so lange gibt's das ja noch nicht. Das ist ja seit einem Monat, zwei Monaten, glaube ich, erst raus, oder?
Nee, noch gar nicht. Ach, so lange. Nicht. Das sind erst 3 Wochen.
3 Wochen, genau.
Ja. Also Reaktionen kommen schon ohne Ende. Also gestern waren wir auf dieser Hoyerswerda Revisited-Veranstaltung, wo dieser Film gezeigt wurde, wie es den armen Menschen heute ergangen ist, als sie wieder Hoyerswerda besuchten. Und da kamen unzählige Leute auf uns zu und sagten, Mensch, von euch ist das Buch und klasse. Und auch die Filmemacher selber hatten das mit auf ihrer Reise und haben sich, man muss sagen, auch köstlich amüsiert. Es gibt nämlich auch witzige Texte in dem Buch. Ja.
Gut, dass du das sagst.
Es ist ja nicht alles düster, obwohl alles ist düster an dem Thema, aber manches ist auch in seiner Düsterkeit komisch. Ja. Oder Düsternis komisch.
Arne hat zum Beispiel einen großartigen Text beigesteuert, der sehr zum Lachen ist.
Und Martin Sonneborn natürlich hat auch was Wunderbares drin. Und da kamen ganz wunderbare Reaktionen und es gibt jetzt auch erste Rezensionen schon im Netz und es kommt noch einiges mehr. Also Fernsehen hat sich inzwischen gemeldet und wir hoffen natürlich, dass das ganze Ding möglichst große Wellen schlägt und dass wir damit erreichen, dass auch andere Leute dieses Thema endlich aufgreifen.
Und ihre Geschichten erzählen.
Ja.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZipFM. Alle Beiträge und die gesamte Sendung findet ihr im Netz unter zip-fm.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Steffen von Radio Unerhört aus Marburg.